hallo, herzlich willkommen bei System Matters unterwegs. Und wir haben die Hälfte der Strecke schon hinter uns. Wir haben die Mikros auch schon im Auto getestet. Vielleicht hört ihr es noch in einer Sonderfolge dieser Sonderfolge von System Matters unterwegs, zurück von der Nordcon. Wir hatten euch auch um einige Fragen gebeten, da kommen wir gleich drauf zurück. Aber Daniel, wie ist deine Einschätzung nach dem? Wir waren jetzt zum ersten Mal auf der
Nordcon. Ja, genau, wir waren zum ersten Mal auf der Nordcon. Die Fahrt zur Nordcon ist sehr lang.
Baustellen. Vielleicht so ein bisschen Feierabendverkehr, den wir dann noch mitgenommen hatten.
Ja, das war schon ziemlich hart. Also wie lange waren wir da unterwegs? Fünf Stunden?
4,5, 5 Stunden ungefähr. Ne?
Ja, es war schon ziemlich ärgerlich. Vor allem, da man man fährt ja dann auch mit mal einer Pause zwischendurch, aber man fährt eben die ganze Zeit. Und nachdem man dann irgendwie 5 Stunden gefahren ist, dann beginnt ja erst die Convention. Also, aber man ist jetzt schon kaputt.
Ja.
Ja gut. Insgesamt würde ich schon sagen, die Nordcon ist ja ebenfalls eine der größeren Cons, eine der großen Rollenspielveranstaltungen in Deutschland. Und ebenso wie die Dreieich ist es wahrscheinlich ein Termin, den wir auch weiterhin wahrnehmen werden im Jahr, oder?
Genau, also das werden wir einplanen. Es ist interessant, da auch neue Leute dann zu treffen.
Das stimmt.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle im Rhein-Ruhr-Gebiet irgendwie kennen durch RPC und Essen. Aber man merkt eben, dass viele Leute dann, also auch bei der RPC gibt es immer wieder Leute, die uns noch nicht kennen oder die auch wir uns im Bonn noch nicht kennen, sind ja kein allgemein gut sozusagen, aber das war hier nochmal ein bisschen auffälliger, war so mein Eindruck.
Ja, würde ich auch sagen. Man hat einfach nochmal ganz, also in Norddeutschland war man einfach dann noch nicht, da erlebt man dann nochmal Leute, die das noch gar nicht kennen, was wir so rausbringen. Das ist dann auch mal ganz gut. Also das würde ich auch sagen, ist eine sehr angenehme Situation. Und ich hoffe auch, dass wir das noch weiter ausbauen können. Denn die Problematik ist ja, wir sind im Grunde zu zweit am Stand gewesen. Wir hatten Gott sei Dank Hilfe vom Carsten und auch vom Thorsten, die uns geholfen haben. Mit dem Thorsten habe ich auch den Workshop geleitet, was sicherlich ein Teil der Fragen gleich nochmal sein wird, was wir da besprochen haben und so. Das machen wir dann gleich. Aber faktisch sind wir dann nur zu zweit. Und da ist es dann natürlich ein bisschen schwierig, irgendwie noch weitere Spielrunden oder noch mehr Workshops anzubieten. Da kann ich irgendwie dann einen zurücklassen an so einem, weiß nicht, was war es jetzt, 6 Meter Stand oder so.
Naja, also, vor allem nicht immer einen längeren Zeitraum. Also während des Workshops war ich ja quasi allein da, was auch schon ein bisschen traurig ist, weil man dann nur von anderen mitkriegt, was du dann so im Workshop erzählst.
Ja, genau, Patrick ist allgemein bekannt jetzt im Workshop. Ja.
Genau, also das ist schon so. Wir hatten, was ja hier auch so ein bisschen anders war als Dreieich, Dreieich ist ja im Prinzip von Samstagmorgens bis Sonntagabends.
Das stimmt, ja.
Hier ist es ja von Freitagsabend sogar schon.
Ja.
Das heißt, wir hatten Freitagabend eben, wie du schon sagtest, nicht nur Sachen irgendwie hinbringen und so, sondern auch schon noch direkt Stand.
Ja.
Das ist schon mal noch so ein bisschen, es waren nur 2 Stunden, ich glaube, wir waren dann so
zwischen 10 und 11 waren wir dann auch da wieder weg.
Genau,
ziemlich erschöpft.
Aber es ist schon noch ein bisschen was anderes.
Ja, krass war der Samstagmorgen dann, wo wir, die Varusschlacht, wie schön, die hat ja stattgefunden. Die große Frage ist natürlich gewesen, finden wir einen Parkplatz am Samstagmorgen? Und nein, wir haben keinen Parkplatz gefunden.
Genau, wir waren ein bisschen zu spät dran. Also vielleicht zu spät. Heute Morgen waren wir dann eine Stunde früher hingefahren, hatten aufs Frühstück verzichtet.
Ja.
Wobei ich sagen muss, fand ich eigentlich gar nicht so. Also die Versorgung da
ist hervorragend.
Wie gesagt, wir sind ohne großes Frühstück hin und konnten uns da super und auch günstig versorgen auf der Con. Also super Angebot, auch das Essen, was es den Tag über gab, fand ich richtig gut.
Die hatten so ein Catering aufgebaut, mehr oder weniger, ne, mit 3 oder 4 unterschiedlichen Speisen, die man dann nehmen konnte.
Du hast nach Gewicht quasi deines Tellers bezahlt. Interessante Idee jedenfalls.
Ja.
Und wir hatten gestern, so wie wir es bei anderen Cons ja dann gerne machen, macht man irgendwann den Stand dicht und fährt dann irgendwo was essen, ja, auch mit Leuten, die helfen. Und haben eben gemerkt, das klappt samstagabends da gar nicht, ne? Weil das eben...
Es war durchgehend, selbst um 23 Uhr hast du irgendwie noch was verkauft.
Genau, also ja, es war immer noch Stimmung da, waren viele Leute da.
Ja, das ist
also
richtig.
Eine sehr spannende Con. Vielleicht bevor wir zum Workshop kommen, weil es gerade um Cons geht, was ist mit dem süddeutschen Raum? Reu-Con wurde genannt in Reutlingen, Kempten. Vielleicht sage ich auch direkt was dazu.
Ja, sag mal was direkt dazu,
also,
zu der Problematik von Con-Auftritten.
Es gibt so zwei Grundprobleme. Zum einen machen wir beide das ja noch nebenberuflich mehr oder weniger. Also nein, wir machen es eigentlich komplett nebenberuflich. Da geht zwar immer Zeit rein, aber wir brauchen eigentlich die 5 Tage in der Woche, um das Geld zum Leben zu verdienen. Das klingt jetzt so ganz dramatisch, aber ne, wie hat das jemand hier genannt, der Brotjob sozusagen, der daneben noch ist. Das werden wir auch noch natürlich weiter zurückfahren und da auch noch andere Wege finden.
Also das ist die Frage. Je nachdem, wie sich der Verlag entwickelt,
genau,
das ist eben die Frage.
So.
Weil das verschlingt so viel Arbeit, das verschlingt jetzt schon so viel Arbeit wie ein normaler Arbeitsplatz eigentlich.
Genau, und ich meine, das bedeutet das jetzt schon, wenn wir zu einer Con hinfahren, wie jetzt zur Nordcon oder auch nach Dreieich, muss man den Freitag so schon zusätzlich frei nehmen.
Genau, ein Urlaubstag.
Dann fährt man hin.
Ja.
Und jetzt werden wir heute auch nicht vor, also großartig vor 12, also du zumindest nicht, wenn du dann auch nach Oberhausen musst. Nicht großartig vor 12 sozusagen wieder im Bett liegen und morgen ist aber wieder ein normaler Arbeitstag. Ich will jetzt, um Gottes Willen, das soll jetzt kein Jammern sein. Ne?
Genau, aber du jammerst das schon wieder.
Ja,
was ist denn los?
Das soll einfach nur mal zeigen, dass das natürlich eine enorme Belastung ist. Wir haben jetzt dieses Jahr die Nordcon sozusagen noch mit in unser Programm aufgenommen. Letztes Jahr Dreieich, wo wir zum ersten Mal waren. Jetzt die Nordcon. Das heißt, in Dreieich werden wir auch sein. Ich weiß, das ist noch nicht ganz wirklich Süden, aber schon mal ein Stück weiter südlich. Das heißt, da werdet ihr uns auch wieder antreffen können. Weiter müssen wir immer noch so ein bisschen gucken, aber es ist einfach auch viel Aufwand, der dahinter steckt.
Der andere Teil der Problematik ist, wenn wir hier sind, auf einer Con, fällt ein wichtiger Teil der Arbeitszeit weg.
Genau.
Denn die meiste Arbeitszeit wird am Wochenende erledigt. Ich verbringe viele Samstagvormittage damit, die Arbeit zu erledigen, dass Lektorat weitergeht, dass Spiel weitergeht und so.
Genau.
Und darum, also da muss man auch mal abwägen. Also immer wenn ich auf einer Con bin, genauso wie bei Patrick, immer wenn er auf einer Con ist, schreibt er keine Rechnungen oder
kann keine Buchhaltung machen.
Gibt keine Buchhaltung.
Ja. Also Bestellung bearbeiten ist so die eine Geschichte, die muss regelmäßig nebenbei laufen, aber für so das grundlegende Office fehlt unter der Woche dann häufig die Zeit.
Das heißt aber nicht, dass wir natürlich nicht gerne irgendwo hinfahren. Also das ist völlig in Ordnung. Die Problematik ist eben nur, es ist ja noch eine Kostenfrage am Ende. Also
genau,
das kommt ja auch noch dazu. Also das heißt, wenn du nicht in der Turnhalle übernachten möchtest, was ich jetzt nicht mehr machen möchte, was ich eigentlich noch nie gerne gemacht habe, muss ich dazugeben. Also da bin ich nicht so hart. Da muss ich einfach sagen, da hat man dann die Hotelkosten, man hat die Fahrtkosten.
In der Regel ein Auto, was wir mieten.
In der Regel ein Auto, was wir mieten, weil ich nicht mit meinem Privatauto fahren möchte. Das hat nämlich nicht genug PS, um hier zügig von A nach B zu kommen.
Ja, wir müssen ja auch die Ware, ne? Also,
und er passt nicht ins Auto rein.
Genau.
Ja, das ist noch ein anderes Problem. Insofern, das spielt da alles mit rein. Das muss sich also irgendwie lohnen. Und dann hast du vielleicht noch Standkosten. Ach ja, ich glaube, da muss man einfach schauen, was so möglich ist. Und wir sind eben winzig im Vergleich. Also wir haben auch keine, nicht irgendwie in Deutschland irgendwie Support-Teams oder sowas. Das gibt es einfach alles
genau
nicht.
Also da werden wir sicherlich nochmal drauf zurückkommen. Das ist so eine Erfahrung, die wir ja im Dreieck schon gemacht haben, wo wir jetzt auch nochmal gezielter darauf angesprochen worden sind, wo auch Leute gesagt haben, ich würde gerne für euch irgendwie was machen. Wie sind denn die Abläufe? Was darf ich machen? Da werden wir uns jetzt im Sommer und im Herbst sicherlich so noch ein paar Gedanken zu machen, wie man das machen kann und wie man es irgendwie auch so machen kann, dass es irgendeine Form von Dankeschön gibt. Ne? Also wird jetzt kein keine Bezahlung in adäquater Weise oder so für sowas geben. Aber wir finden schon, dass man da irgendwie auch Danke sagen muss, wenn Leute unsere Spiele dann auch offiziell supporten sozusagen.
Wir überlegen uns was. Genau. Steht auf der nicht enden wollenden Arbeitsliste. Fahrbahnverengung. Oh nein, die Fahrbahn verengt sich.
Genau, ich versuche immer das wegzudrücken, aber wir können
haltet
das...
Haltet euch fest.
Wir sind entweder nicht schlau genug oder wir können es einfach nicht lautlos schalten. Ich könnte jetzt sozusagen die Dinge durchgehen, gesagt worden sind, oder vielleicht willst du kurz sagen, was du im Workshop angesprochen hast. Machen wir es vielleicht so, ich frage dich die Dinge, dann haben wir es ein bisschen interaktiver, die Geschichte.
Ja.
Und dann ist wahrscheinlich eh schon das meiste abgehakt.
Ich habe im Workshop ohnehin nicht mehr gesagt. Also Thorsten war noch dabei, der konnte noch ein bisschen was über Quill erzählen, was wir herausbringen.
Ja, jetzt musst du auch was dazu sagen.
Das ist ein Solo-Rollenspiel, bei dem man Briefe schreibt.
Ja, und wie funktioniert dann ein So? Also ich kenne diese Solo-Spiele, ne?
Ja.
Gehe dann zur Seite 58 oder zur Nummer 58.
Nee, so funktioniert das.
Kann natürlich nicht funktionieren, wenn ich irgendwie Briefe schreibe.
Das stimmt, ja. Aber da ich nicht der Redakteur bin, dann kann ich dir auch nicht so viel dazu sagen.
Okay.
Ich bin eben nur wahnsinnig interessiert an dem Ding gewesen, als ich gehört habe, dass es nicht nur den Indie Award gewonnen hat im letzten Jahr, sondern dass es auch noch eine sehr clevere, kleine Cthulhu-artige Kampagne dazu gibt.
Eine Kampagne?
Ja, das ist so eine kleine Briefkampagne. Das ist irgendwie ganz, ganz cool. Hat auch nichts mit De Profundis oder so zu tun. Also du schreibst die Briefe echt selbst. Und wie das genau funktioniert, ich bin sicher, dass ich Thorsten auch nochmal vors Mikro hole und der erzählt das dann auch. Ja.
Genau, hatten wir auch versucht, aber dann war es heute.
Genau, der hatte auch zu viel zu tun. Der hatte auch schon noch eine Monster Hearts Runde, hatte er, soweit ich weiß. Und ja, das ist.
Gut, das war da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu.
Ja.
Vielleicht nochmal, es gab noch eine generelle Frage. Wie sind wir dazu gekommen, Rollenspiele zu gestalten und warum Übersetzung vom Englischen ins Deutsche?
Ja, ganz einfach, weil ich aus dem Französischen nicht übersetzen kann, aus dem Italienischen auch nicht, auch aus dem Japanischen nicht. Patrick war, glaube ich, mal ganz gut im Bereich Russisch.
Nein, ich bin froh, wenn ich mit Englisch irgendwie klarkomme.
Ja, also...
Jetzt mal nicht so gemein hier. Das ist ja
warum machen wir das, Patrick?
Ja, ich meine, man sieht es so ein bisschen an dem, was wir zuletzt gemacht haben. Dread zum Beispiel.
Ja.
Finde ich, ist ein super Beispiel dafür, warum wir es machen. Das Spiel, wir müssen jetzt suchen. Wir feiern morgen 9-jährigen Geburtstag unseres Podcasts. Und irgendwann in dieser Geschichte haben wir uns über Dread unterhalten, weil wir es gespielt haben. Also ne, bei dir im Zimmer damals noch haben wir so ziemlich eng beisammen gesessen und der Tisch stand da mit dem Jenga-Turm und wir haben es gespielt und waren sehr angetan davon. Und ich weiß, dass ich danach noch versucht hatte, mir das irgendwo zu kaufen. Also ich habe jetzt, glaube ich, gar nicht groß, oder doch, ich glaube, Sphärenmeister hatte ich so geguckt. Mhm. Will ich mich jetzt aber auch nicht drauf festlegen. Das heißt, ich habe jetzt nicht massiv gesucht, aber ich habe versucht, es irgendwie zu bekommen. Auch bei der Spielemesse dann an verschiedenen Ständen gefragt und keiner hatte das irgendwie noch auf Englisch. Und irgendwie ist es ja auch schade, dass so ein Spiel damit an vielen Leuten vorbeigeht, weil Englisch ist nun mal immer noch abschreckend, klingt jetzt blöd, aber es taucht einfach nicht unbedingt hier in den Regalen auf, es taucht nicht in Beschreibungen unbedingt auf. Das heißt, wer in der Szene tief drin ist, der kennt natürlich auch die ganzen englischen Highlights momentan.
Klar.
Aber man sozusagen, dann ist die nächste Hürde das, was es auf Deutsch gibt, und dann sozusagen der größte Teil, und das jetzt irgendwie böse zu meinen, kennt das, was er spielt. Der kennt womöglich sein Rollenspielsystem, der weiß, welchen Verlag das ist, der guckt da mal, was Neues ist.
Jetzt sind wir in Nordrhein-Westfalen.
Ja, herzlich willkommen zurück, Daniel, im Sektor.
Das fühlt sich ganz anders an.
Ja, die Straßen sind völlig anders.
Ja,
staubbefreit.
Ja, die Reifen brennen an den Seiten der Fahrbahn.
Gut.
Ja, Mad Max Fury Road.
Ja. Also das war sozusagen der Grund ist, so ein bisschen zu gucken, was gibt es da draußen, was man einfach in Deutschland noch nicht bekommen kann. Und auch Dungeon World ist ja ebenso. Auch das, und da gab es ja auch schon irgendwie bei Twitter dann Diskussionen, das ist alles nicht neu und nicht...
Hast du natürlich immer. Wer sehr gut informiert ist, kennt natürlich auch alles
so.
Und braucht das auch alles nicht, natürlich. Aber es ist eben, es sind ein Großteil der Spieler, glaube ich, spielt gerne Sachen auf Deutsch. Und der große Vorteil ist eben, und das freut mich ja besonders, wenn man die ohnehin gute Idee, die ein Spiel hatte, noch ein bisschen aufwerten kann, indem man Layout und Grafik vielleicht noch ändern kann. Das ist nochmal ein wichtiger Faktor. Und ja, um das abzuschließen, ich glaube auch, dass wir einfach gesagt haben, es wäre eigentlich eine schöne Sache, das zu machen. Man hat die Erfahrung gesammelt im Laufe der letzten Jahre, sowohl bei Pegasus als auch bei Cthulhus Ruf, was wir zusammen gemacht haben. Und dann weiß man eben auch, wie gewisse Abläufe funktionieren, wie man so ein Projekt durchzieht, dass es auch fertig wird. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Und Patrick ist ja eben dann auch noch in dem Bereich Buchführung durch seinen Job ganz firm und hat, so merkwürdig es klingt, Spaß dabei, Buchhaltung zu machen.
Mal mehr, mal weniger. Ja. Aber es wird bei dir auch nicht anders sein. Das ja, ist auch das immer die größte Begeisterung.
In der Tat.
Ich mache da mal weiter mit einer Frage, die in die gleiche Richtung geht. Wie steht es demnächst mal wieder mit deutschen Eigenentwicklungen? Also mal wieder ist vielleicht da auch nicht, weil wir haben ja noch kein eigen... Also
nee, haben wir
ich stelle die Frage erstmal zu Ende, so wie sie gestellt worden ist. Zu teuer, zu riskant, zu wenig interessante Ideen. Also nur kurz, warum ich bei dem... Wir haben noch keine Eigenentwicklung. Was wir schon haben, sind eigene Inhalte in den Büchern. Also Dredd hat eigene Szenarien, Beyond the Wall, die Abenteuerbände sind, ich glaube, das letzte jetzt komplett die Abenteuer selbst geschrieben. Bei König des Berges war es, glaube ich, auch komplett, genau. Nur die Charakterbücher sind teilweise eben dann Übersetzungen.
Genau. Ja.
Ja, Daniel, wir haben ja auch schon ein, zwei Dinge in der Planung. Vielleicht sagst du mal grob, was ja, auch der kann, Ablauf von eigen.
Ja, ich kann ja, genau, ich kann kurz, wo so die Problematik ist. Also die größte Problematik, die wir haben, ist, dass wir ein Verlag im Aufbau sind. Das heißt also, wir haben jetzt seit circa 2,5 Jahre ungefähr, noch nicht ganz, ne? Irgendwie sowas.
Also der Verlag formell seit 2,5 Jahren ungefähr, genau, ja. Aber.
So, das ist ja nichts. Also wir haben ja, das steht noch auf keinem Fundament, was unglaublich stabil ist. Da muss viel kommen. Man lernt ja auch noch sehr viel dazu. Dann kommt der zweite Teil. Ich bekomme zwar ab und an Exposés von Sachen, aber die Zeit, die man braucht, um was Eigenes zu entwickeln, ist sehr, sehr lang. Und die Zeit, um das zu begleiten, fehlt mir im Moment. Das kann ich nicht, das kann ich nicht stemmen. Nicht, wenn man irgendwie noch den Schatten des Dämonenfürsten macht, Dungeon Core Classics und Blades in the Dark. Also da sind wir ausgelastet, komplett. Das heißt aber nicht, dass nicht gewisse Sachen in Arbeit sind. Also wir haben ja einmal... eine Fahrbahnverengung schon wieder. Wir haben ja einmal Ralf Sandfuchs, der an dem Baronomicon arbeitet. Das ist so ein Plüschtier-Rollenspiel, bei dem es unter anderem darum geht, das Böse zu bekämpfen.
Genau, die Kinder zu schützen.
Genau, die Kinder zu beschützen und so. Das,
ich glaube, wenn ich mal kurz ein... Ich glaube, da sieht man auch genau sozusagen, wie lang so ein Prozess ist. Er hatte eine Facebook-Seite, wir hatten auch schon vor einem Jahr dann die ersten Beta-Regeln, dann gab es in mehreren Städten durch Unterstützung eben Tests dieses Regelwerks auf dem Gratis-Rollenspieltag. Da hat man eine ganze Menge Feedback bekommen und ich weiß, dass Ralf dann immer wieder dann daran ist, das zu verfeinern, neu auszuprobieren, die Regeln auch nochmal zu ändern und ich glaube, das ist mit das Schwierigste, dann Balancing auch hinzukriegen.
Ja, also auch grundsätzlich eine Mechanik Struktur, zu entwickeln, wie das funktioniert und auch wenn Ralf auch lange schon dabei ist, das ist dann letztendlich egal, weil es eben einfach harte Arbeit ist und es ist eben, man hat auch dann mit Rückschlägen zu kämpfen, muss dann wieder neue Sachen entwickeln und so. Das ist schon sehr komplexe und sehr anspruchsvolle Arbeit, was ebenfalls neben der Arbeit erstellt wird. Also ist ja auch kein hauptberuflicher Spieldesigner und arbeitet auch noch für andere Rollenspielsachen. Ne? Also insofern, ja. Dasselbe gilt für Mosaik von Stefan Drosse, der ebenfalls für uns ja an Dungeon World gearbeitet hat, Blades in the Dark jetzt übersetzt und auch noch an einem eigenen Spiel arbeitet, nämlich Mosaik. Also das spielt im 17. Jahrhundert in Mittelamerika, in Mexiko. Zu der Zeit war Mexiko so ein wirklicher Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen. Und das ist ziemlich, ziemlich spannend, weil es eben dann um kulturelle Verständigung geht und auch Swashbuckling-Action, ne? Also Schwarzpulver und Säbelrasseln hat man dann dabei. Ein wahnsinnig spannendes Projekt, aber auch da gibt es schon nicht, ist nicht das erste Jahr, dass er daran arbeitet. Also da sitzt, ich glaube, es begleitet ihn auch schon so circa 3 Jahre. Und da muss man einfach sehen, das braucht Zeit und das kommt dann aber auch irgendwann bald raus. Also da startet demnächst eine offene Beta zu. Das Ganze ist allerdings auf Englisch geschrieben erstmal, weil die, ja, ich sag mal, die ist ein bisschen wie mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Ne? Also da ist auch Englisch die Sprache, wo die Aufmerksamkeit sozusagen hingeht.
Ja, von daher ist sozusagen, wenn man die 3 Punkte nimmt, zu riskant, glaube ich, ist noch nicht mal unbedingt die Problematik.
Ich glaube, das sieht man doch in Deutschland, dass es durchaus auch viele interessante Sachen gibt, die dann irgendwie kommen. Also, Auch Splittermond ist mal so entstanden oder auch, wie No Return oder so. Das,
genau. Und also, zu teuer ist in dem Sinne relativ, weil sozusagen es ist zu teuer, um wenn man Arbeitszeit als solches sozusagen nimmt, um sich jetzt wirklich hauptberuflich oder sehr stark fokussiert um so eine Eigenentwicklung zu kümmern. In dem Sinne natürlich schon so ein bisschen zu teuer. Am Ende ist sowas, glaube ich, relativ ähnlich, ob du übersetzt, neu schreibst. Nee, wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Details gehen.
Ja, ich sag mal, gut, was Eigenes bauen. Also wenn du komplett von Null anfängst, auch noch ein eigenes System, also nimmst nicht irgendwie das C20-System oder Fate oder sowas oder Apocalypse World, sondern du fängst wirklich von Null an. Das ist nochmal, ist nochmal ein Komplexitätsgrad, der ist wirklich sehr hart.
Also ich sag mal, jemanden dafür zu bezahlen, wie es ja was mit Computerspielen oder ähnlichen ist, die da viele Jahre Entwicklungszeit haben, das gibt's, also ich weiß nicht,
das wie gibt's die, nicht im
ich glaube, das gibt's ganz selten. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei so Riesenprodukten wie auch Splittermond war, aber es, da kann ich nur spekulieren, aber ich glaube, dass sowas da alles ehrenamtlich ist der falsche Ausdruck. Aber so in der Freizeit geschaltet wird und das wird dann womöglich hauptberuflich fortgesetzt, wenn es sehr erfolgreich laufen sollte.
Aber ich glaube auch, das ist nicht so, als ob man dem sich irgendwie sträuben würde oder sowas. Ne? Es ist die Zeit, also es ist einfach nicht möglich. Man muss ja auch immer bedenken, wir planen ja nicht, dieses Jahr ist im Grunde schon durchgeplant. Das nächste Jahr ist teilweise durchgeplant. Also ne, das dauert alles auch, bis sowas dann fertig ist und wie der Ablauf dann ist. Also das kriegt man dann gar nicht so mit, dass man irgendwie schon gedanklich im Jahr 2019 ist.
Wir haben uns nicht abgesprochen, aber du schaffst es schon, gute Wendungen hier einzubauen.
Das freut mich.
Denn wenn wir jetzt bei Planung sind, gibt es natürlich für alles, was wir irgendwie machen, angekündigt haben, Nachfragen, wie es da weitergeht. Fangen wir mit der kleinen Reihe an.
Gerne.
Also Quill hattest du gerade schon angesprochen.
Ja.
Was ist sonst noch in nächster Zeit zu erwarten?
Die Gesellschaft der Träumer, das ist eine Übersetzung von Society of Dreamers, von dem Matthias Holter, der auch das Liebe in Zeiten des Sabir mit Jason Morningstar gemacht hat und auch Archipelago hat er gemacht. Das wurde von Markus Jürgens und übersetzt und die Tina vom Erzählspiesin macht das Ganze als Redaktion. Das ist auch ein sehr ungewöhnliches kleines Spiel, bei dem man eine Gesellschaft im 19. Jahrhundert spielt, die einen Traumparasiten entdeckt hat, der sozusagen in den Träumen lebt. Und im Laufe des Spiels wird dann definiert, was das für ein Wesen ist.
Also spielt man die Gesellschaft oder eine einzelne Person?
Man spielt einzelne Leute in der Gesellschaft. Also die Leute, die zusammenspielen, sind die Gesellschaft.
Okay. Ja. Warum ich sozusagen nachfrage, ist, weil wir gerade vielleicht bauen wir das auch einmal kurz ein. Mit Ein ruhiges Jahr, jeder ein Rollenspiel rausgebracht oder ein Rollenspiel.
Ein Erzählspiel. Landkartenmalspiel.
Ich weiß nicht, ob die Leute mich dann immer komisch angucken. Ich hab's das sehr gut. Wo du eine Gesellschaft spielst.
Genau, eine kleine Community sozusagen.
Genau. Wir haben vielleicht erkläre ich es
dir mal,
damit du deine Stimme etwas schonen kannst. Du wirst sonst noch genug quatschen. Genau, also. Es ist sozusagen der Zusammenbruch der Zivilisation, hat stattgefunden. Man hat sich gerade, diese Gemeinschaft hat sich irgendwie gerade wieder zusammengerauft und es steht sozusagen absehbar fest, dass in einem Jahr wieder die große Katastrophe in Form der weißen Hirten
ja, genau. Frostieren, glaube ich.
Sozusagen über das Dorf hinwegkommen wird. Ich habe schon gehört, dass, ich will jetzt nicht spoilern. Oder auch nicht spoilern. Und das Spiel läuft in dem Sinne ab, dass jeder Spieler, wenn er dran ist, immer für eine Woche verantwortlich ist, in Anführungsstrichen. Also jeder Spielzug ist eine Woche. Es gibt dann so kleinere Aktionen, die man macht, und vor allen Dingen zieht man eine Karte. Und diese Karte steht für bestimmte Entscheidungen oder Fragen, die man stellen muss. Es gibt dann, also man spielt das mit einem normalen Pokerdeck und zieht dann, also nicht die Kreuz 2, und dann gibt es hier eine Tabelle drin und dann steht entweder das oder das. Man sucht sich eins der beiden aus als aktiver Spieler und bringt das dann in diese Spielrunde ein. Und dann, je nachdem, was es ist, was weiß ich, wird dann auch gemalt auf dieser Landkarte. Wenn man irgendwie ein Projekt startet, malt man das ein. Wenn irgendeine eigene stattfindet, versucht man das irgendwie bildlich darzustellen. Ja. Und gestaltet so einerseits die Landkarte, aber andererseits eben auch beschreibt, was mit dieser Gesellschaft ein Jahr lang passiert. Und das Ganze mit minimaler Diskussion, also es soll ja immer noch interaktiv und kommunikativ zueinander sein, aber nicht dahin ausarten, dass man ewig in einer Woche festhängt und sozusagen der wortgewaltige Mitspieler sich über den aktuellen Spieler hinwegsetzt oder ähnliches. Darum eine sehr minimale Diskussion. Dann entscheidet auch der aktuelle Spieler komplett, wie das ausgeht. Kein anderer kann da reinfuschen. Und es gibt maximal die Möglichkeit, mit so einem sogenannten Ärgermarker anzuzeigen, ich finde das hier gerade nicht gut, wie das hier abläuft. Mhm. So, und der Ärgermarker zeigen, sollen damit natürlich auch so ein bisschen die Spannungen und Unzufriedenheiten in der Gesellschaft darstellen. Das ist jetzt genau in der kleinen Reihe rausgekommen. Übliche Spielzeit von 2 bis 3 Stunden, die man damit hat an einem Abend. Und wir haben schon die ersten 2 Spielrunden gab es schon, wo wir sehr positives Feedback auch mitgekriegt haben.
Das ist da eigentlich immer sehr schön, wenn Leute das dann tatsächlich auch spielen.
Was man genau, so und es ist eben sofort zum Rausholen und Loslegen konzipiert. Ich finde, also man kann es so spielen, manchmal ist es aber trotzdem hilfreich, wenn einer die Regeln vorher schon mal gelesen hat, zumindest überflogen hat, damit man das noch ein bisschen besser kennt. Aber im Prinzip kann man es rausnehmen und losspielen.
Das gut. Ist richtig, ja. Ja, dann gibt es noch da ebenfalls in der kleinen Reihe, eigentlich wollte ich es in denselben Band packen, aber es wäre dann zu dick geworden. Es gibt noch eine Variante dazu, die nennt sich der Tiefe Wald, und das spielt dann in Fantasy-Setting, und da gibt es so, ja.
Aber spielst du dann auch ein Dorf oder was?
Spielst du eine Community, genau, was es genau ist, wird man dann bald erfahren, weil das ist auch schon im Layout das Ganze. Das kommt dann auch demnächst, denke ich mal. Ja.
Gut, hast du noch was im Köcher, was du schon...
Nee, mehr kann ich eigentlich noch nicht sagen zu weiteren Sachen aus der kleinen Reihe. Es ist ein bisschen schwierig herauszufinden, was man als nächstes macht. Ich habe nur so 2, 3 Ideen habe ich noch, aber gucken wir mal. Also ich es sind ja noch andere Projekte, die gemacht werden müssen. Also ich denke, da kommen jetzt auch noch mal ein paar Nachfragen.
Fällt gerade auf, ich weiß gar nicht, Shadows of the Demon Lord tauchte gar nicht auf, aber vielleicht sagst du da trotzdem mal ein, 2, 3.
Beim Schatten des Dämonenfürsten ist auch der Thorsten mittlerweile im Lektorat dran. Das heißt also, wir sind immer noch das Zweitlektorat, aber Thorsten ist ein sehr exakter Arbeiter, der eben auch nochmal den Urtext gegencheckt. Und ich denke, wir kommen da gut vorwärts. Also in der nächsten Woche werden wir mal testweise das erste Kapitel layouten, um zu sehen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, wie komplex diese Aufgabe ist. Und dann gucken wir mal weiter, wie das weitergeht. Das kommt dieses Jahr noch. Ich bin da sehr zuversichtlich. Also wir versuchen da ordentlich abzuliefern.
Okidoki, Dungeon Wild. Perius Wilds.
Ja, das Perius Wilds, wie gesagt, da hatten wir, die Übersetzung war ja fertig für den ersten Teil.
Das war so ein bisschen um Reisefokus.
Genau, es geht darum, wenn die Gruppe sozusagen reist, und auch ein sehr interessantes Konzept mit so kleinen Ergänzungsklassen, die jede Klasse dann noch hat. Das ist sehr spannend gemacht.
Achtung,
ja, Baustellen voraus. Willkommen auf den Autobahnen Deutschlands Baustellen. und da sind wir ja eigentlich nicht weiter als vorher. Also es ist immer noch genau dasselbe. Ich versuche immer noch zu verhandeln, dass wir das alles in ein Buch packen können. Da hat sich vom Stand RPC eigentlich nichts verändert.
Genau, man muss ja vielleicht sagen,
ist halt jetzt auch, das ist
in vielen Dingen sind wir jetzt einen Monat,
drei Wochen her oder genau was.
Ja. So. Also es ist noch nicht lange her. Aber gibt es sozusagen sonst noch Überlegungen für Nicht-Abenteuer-Erweiterungen bei Dungeon World?
Ja, wir sind immer noch dabei, die neuen Charakterbücher zu machen. Die sind noch in Arbeit. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die sehr spannend sind. Aber da muss ich natürlich auch erstmal schauen, ob wir da drankommen. Das ist so, das ist so die Schwierigkeit.
Ich hab hier noch Dashing Hero als bei den Charakterbüchern.
Den haben wir, der kommt.
Und in der welcher Form gibt es denn die Charakterbücher?
Die sind dann... Ah, das weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, das wird ein günstiges PDF werden. Glaube ich. Ich bin aber noch nicht sicher. Weiß ich noch nicht, wie das läuft. Müssen wir gucken.
Okay.
Dashing Hero, schwer zu übersetzen. Hat Stefan lange überlegt. Ich weiß gerade nicht mehr, was wir gemacht haben.
Vielleicht gehen wir dann mal weiter. Klassenbücher machen nach und schaffen wir andere Erweiterungen. Also für Dungeon World wird sicher das eine oder andere noch,
ja, mit Sicherheit
noch kommen. Klar.
Dungeon Starter zum Beispiel
sind
in Arbeit. Und zwar auch neue. Also nicht nur übersetzt, sondern auch ganz eigene deutsche. Aber es wäre wieder ein Abenteuerbestandteil sozusagen, ja.
Genau, aber um da auch für Nachschub zu sorgen. Ja. Wie ist es mit anderen Powered by the Apocalypse Games?
Ja, also wir sind ja immer noch dabei, Elias for the Awful Sea zu übersetzen. Das macht ja Tina, die auch, wie gesagt, schon bei einem ruhigen Jahr mitgearbeitet hat und auch das Society of Dreamers sozusagen betreut. Mhm. Da sind wir tatsächlich zu, wie war das? Das Buch hat drei Kapitel. Kapitel 1 ist fertig, Kapitel 2 ist, glaube ich, zur Hälfte fertig. Kapitel 3 mit den Szenarien und so weiter ist noch nicht da. Die ganzen Spielbücher sind auch schon übersetzt. Das ist so zur Hälfte ungefähr fertig. So war das. Das gucken wir mal, wie das weitergeht im Laufe des Jahres. Weiß ich noch nicht. Da dann neue Grafiken noch gemacht werden für, denke ich mal, dass das ein bisschen dauert. Ich glaube, dieses Jahr wird das nichts mehr. Das könnte schwer werden.
Also für die, die es nicht kennen, man spielt Seefahrer.
Ja, genau. 19. Jahrhundert. Ja.
Walfänger in der Küste Englands, Irlands, glaube ich, in der Region quasi.
Ja, genau, Schottland und so.
Und es hat so ein Sozialisten, man spielt nicht nur eben normale Wahljäger, sondern es kommt so ein Mythos-Aspekte kommen mit dazu, also so ein kleiner Horror-Schock-Element, Schauermärchen, sowas in die.
Ja, das ist genau so ein bisschen sagenhafte Dinge, die irgendwie so im nautischen Bereich zu verorten sind. Ne? Also der Leviathan, Moby Dick, so in diese Richtung. Ne? Das ist eigentlich ganz interessant. Also, Mythos World wurde mir letztes Mal gesagt, habe ich vergessen, das stimmt. Es war auf dem RPC Rückfahr-Podcast. Das ist richtig, das hatte ich vergessen. Das ist weiterhin in Arbeit. Das ist sozusagen ein vom Aufwand her nicht ganz so viel Text zu übersetzen. Trotzdem ist es ein wenig, wird es noch ein bisschen dauern, weil ich eben jetzt Thorsten doch nochmal in den Dämonenfürsten gezogen habe, damit da ich sozusagen nochmal ein bisschen mehr Hilfe habe. Und der wollte das eigentlich übersetzen zusammen mit Axel, der auch die Grafiken für Dread zum Beispiel gemacht hat und auch für den Winterwald. Der ist also, ich schätze mal auch, die Übersetzung wird dieses Jahr fertig. Aber da ich das gerne noch ein bisschen ergänzen wollte, also nicht richtig viel, aber so ein bisschen, zwei, drei Ideen habe ich noch, die man da schön reinpacken könnte. Und da wir das auch komplett nur illustrieren und optisch auch das Layout verändern und anpassen werden, dauert das noch ein bisschen. Aber ja, es soll ja auch gut werden. Ne? Wir haben ja auch Spaß daran.
Ja, und ich glaube, man kriegt cool ja gerade auch so ein bisschen mit, dass es einfach auch viele Leute, viele Hände, die da drin sind und trotzdem am Ende das ja bei Layoutern wieder zusammenläuft.
Ja, genau.
Es ist ja nicht so, dass wir da Leute haben, die auch sitzen und warten darauf, dass wir sagen, hier, so sieht's aus.
Genau.
Also, das plant man alles, aber...
Ich habe noch was vergessen bei der kleinen Reihe Winterwald. Da gibt es ja immer noch diese Szenarien zum Thema Europa. Und bei diesen Szenarien fehlen noch die Grafiken. wenn die fertig sind, kommt das auch dann wieder voll illustriert und so und im Layout auch an die Vorbesteller von damals, ja.
Auch da gab es ja am Wochenende die ersten, also die ersten Leute hatten schon Glück auf der Nordcon, konnten es spielen, das Abenteuer von der Sarah.
Ah ja, das stimmt, ja.
Und
aus dem Europaband, ja.
Genau.
Das Schwarzwald war es, glaube ich, was sie geschrieben hat.
Hat ja. sehr gut funktioniert. Ja, also ich konnte es selber nicht testen, wir waren ja am Stand.
Ja, gut, wir testen gar nichts mehr.
Genau, manchmal versuchen wir es.
Ja. Weitere Fragen?
Ja, Blades.
Blades in the Dark ist, jetzt müsste Stefan im Auto sein, der könnte ein bisschen mehr erzählen. Mhm. Faktisch sind wir an dem Teil, der am komplexesten ist bei Blades in the Dark, an der Glossarerstellung und der Begriffsklärung. Das ist wahnsinnig schwer, diese Stadt hat unter anderem verschiedene Ethnien und Kulturen da drin, die auch anders, also manche sind dann eben offensichtlich aus dem englischen Sprachraum, andere sind irgendwie aus dem skandinavischen Sprachraum. Wie übersetzt man das? Wahnsinnig schwierig.
Ja, du hattest das Beispiel, ich weiß nicht, ob es da raus war oder ob es ein generelles Beispiel war mit den Krähen als Bande oder als Gang
genau,
und so weiter.
Crows, also die Crows. Crows Nest heißt das, heißt der Stadtteil.
Genau.
Und die Gruppe sind die Crows. Ja.
Genau, und dann übersetzt du beides, übersetzt du gar nichts. Du kannst aber irgendwie nicht nur einen Teil übersetzen.
Genau.
Ich glaube einfach, wir müssen jetzt nicht über die Crows und Krähen reden, was nun cooler klingt, aber ich glaube, es geht ja eher um die Problematik, die bei Übersetzungen dann mal auftaucht. Nur mal so ein Beispiel zu bringen.
Ja, wir halten euch auf dem Laufenden, aber also dieses Jahr wird das definitiv nichts. Das ist 2019, ist das ist realistischer. Aber auch da haben wir jemanden, der uns unterstützt, der Nils. Der arbeitet da mit dran und wir gehen da gerade Details durch zum Thema Begrifflichkeiten.
Genau, Guting will Weile haben manchmal.
Ja.
Wir würden ja viele Dinge auch gerne früher als später haben, aber wir wollen sie auch gut haben. Ja. Das ist so ein bisschen.
Wenn man 8 Stunden an sowas arbeiten könnte pro Tag, wäre da viel geholfen.
Ja, und selbst dann musst du danach Pausen haben, du musst dann nachher nochmal die Rückläufer haben. Ne? Du musst jeder, der irgendwie mal eine Arbeit irgendwie wirklich so einen längeren Text geschrieben hat, auch über mehrere Stunden am Stück, der weiß, dass es danach immer noch viel zu tun gibt.
Ja, das stimmt.
Gehen wir mal zu den paar anderen Systemen. Wir haben schon eine ganze Menge, die wir hier an Systemen zu erzählen haben. Beyond the Wall.
Ja. Bei Beyond the Wall haben wir ja Wolfzeit rausgebracht, dann wäre jetzt als nächstes dann die Adligen dran. Das sind die Charaktere Nobles.
Ja, aus dem Englischen übersetzt.
Aus dem Englischen übersetzt. Da müssen wieder Abenteuer dazukommen. Die sind schwer zu machen. Das wird dann auch wieder ein bisschen dauern. Wir haben den Abenteuerwettbewerb zu Thema Goblins, wo auch noch die ersten Abenteuer geschrieben werden müssen. Die müssen jetzt auch eigentlich demnächst irgendwann mal kommen, glaube ich. Und dann gucken wir mal weiter. Also ja, und danach gibt es noch die fantastischen Kreaturen, also Zwerge, Elfen und Halblinge. Und dann gibt es keine Charakterbücher mehr. Und dann ist die Frage, was wir machen. Und ich habe da noch so 2-3 Ideen, aber auch hier. Du erschaffst zwar kein neues System, aber wenn du anfängst, was Eigenes zu schreiben, dann braucht das viel Hirnschmalz. Und da muss man die Zeit für finden, um sich da mal hinzusetzen und dann zum Beispiel so ein Konzept zu erstellen, wie es zum Beispiel mit Seereisen wäre. Na, also als das war ja dann hinter der Mauer in die Ferne und dann
bis zum Horizont oder
sowas. Ne? Das war so eine Idee. Müssen wir mal gucken. Außerdem warte ich immer noch darauf, dass sie bei Flatland Games endlich Navigationsgerät. Außerdem warte ich immer noch dabei bei Flatland Games, dass sie endlich ihre Sword and Sorcery Variante dazu rausbringen. Das wäre wahnsinnig aufregend.
Ja, ich weiß nicht, inwiefern wir das schon mal ansprechen wollten, aber du hattest auch überlegt, vielleicht in näher mittlerer Zukunft so ein bisschen von diesem Tabellenformat bei den Abenteuern wegzugehen, sondern vielleicht so ein bisschen eher klassischer das Ganze auszurichten.
Definitiv, weil es ist wahnsinnig kompliziert. so ein Szenario zu schreiben, weil man dann nicht nur eine Idee raushauen muss, sondern 6 oder 8 oder noch mehr. Wahnsinnig schwierig. Echt viel zu tun. Darum würde ich was gerne ein bisschen klassischer machen. Das heißt nicht, dass...
rechts fahren und danach wieder rechts fahren.
Dass die Qualität der Abenteuer... Oh, ich muss mal kurz die Autobahn wechseln.
Genau.
Dass die Qualität der Abenteuer irgendwie nach ist, dass irgendwie dieser Zufallsfaktor raus ist, das auf gar keinen Fall. Das bleibt erhalten, das wird auch vorkommen. Aber ich glaube, das Beispiel... Das Beispiel...
43 Folgen ja, in Richtung Reckling.
Natürlich. Baustelle Recklinghausen, ja, alles gleichzeitig.
Ja, hat ja so ein bisschen chaotisch. Ich wollte den Daniel jetzt auch so ein bisschen...
Ja, alles...
Eine kurze Pause, aber es sieht jetzt gut aus. Wir sind auf richtigen Spur. Wieder
60 Kilometer geradeaus, ja. Ja, also man kann sich das, glaube ich, am besten vorstellen, so wie ich das gerne haben möchte. In dem Grundregelwerk gibt es ja das Abenteuer Feenhandel. Glaube ich, heißt es so. Ja,
falls genau, ich glaube auch, ja.
Das geht so in diese Richtung. Da bleiben natürlich auch Zufallstabellen erhalten. Aber netterweise ist dann die Struktur eine andere. Das ist, ja, weil die Sachen sind auch zu schreiben sehr schwer. Die Goblins werden aber noch Standard werden. Das werden noch Zufallstabellen werden, ja.
Gut, auch da gerne eure Meinung und Ansichten und weitere Fragen in die Kommentare. Kommen wir zu einem anderen kleinen Büchlein.
Ja.
Dungeon Crawl Classics. Überschaubares Werk.
Das ist ein sehr, sehr überschaubares Werk.
Also gut, ja. Meine Ironie kann man jetzt nicht so ganz...
Ja, die Ironie ist... Ja.
Geht verloren beim Audio.
Kannst du in die Kommentare nochmal posten, die Ironie vielleicht. Ja. Da sind wir mit der Übersetzung fertig. Jetzt beginnt die harte Phase, das Lektorat.
Um vielleicht die Ironie zu erklären. Wie viele Seiten hat das Buch?
Das Buch hat im Englischen 450, glaube ich, oder 420. Jetzt höre ich natürlich schon das Aufstöhnen bei einigen, wenn sie den Podcast hören. Warum hat das Buch so viele Seiten? Ist das so kompliziert? Nein, das ist nicht so kompliziert. Im Gegenteil. Auch dieses, ne, wir lieben ja Spiele, die einfach sind.
Und mit Dörfern.
Genau, und mit Dörfern. Und es ist so viel, das Buch ist ein halbes Artbook. Also es ist schon fast ein Coffee-Table-Book. Was ein gewisses Artwork angeht. Ob einem das Artwork jetzt gefällt oder nicht, sei dahingestellt, das ist was anderes. Das ist Geschmackssache dann. Ich muss sagen, es ist mit eines der stilbildendsten Dinger, die ich hier gesehen habe. Aber der Punkt ist eben, das hat viel Artwork und darum hat das auch so viele Seiten. Und es hat sehr viele Zufallstabellen. Aber ja, das ist übersetzt. Ja, das Lektorat ist aber anstrengend. Also es ist viel. Der Andreas ist da der leitende Redakteur. Ich gehe dem ein bisschen zur Hand bei Sachen. Der Daniel hat, der auch schon Shadow of the Demon Lord lektoriert hat, ist auch großer Dungeon Crawl Classics Fan, hat das ebenfalls begonnen zu lektorieren, ist aber auch gerade beschäftigt mit vielen anderen Sachen. Ja, ich denke mal, da werden wir euch auch auf dem Laufenden halten. Also,
ja. Genau, also ne, nur weil wir den deutschen Text jetzt haben, ist das noch ein weiter Weg, bis er fehlerfrei ist, bis er dann ins Layout geht, bis er dann im Layout nochmal kontrolliert wird. Das heißt, da ist noch ein gutes Stück
genau,
das Arbeit vor uns gerade mit 450 Seiten.
Und das Deutsche ist ja noch ein bisschen länger. Ne?
Genau. Ja. Sozusagen.
Ja.
Wir hoffen irgendwie erste Hälfte nächsten Jahres spätestens das da zu haben. Lagen uns nur nicht darauf
so,
fest.
Genau, also so in etwa. Also wirklich, wir müssen.
Also,
sind ja auch vor. Also
man muss vielleicht sagen, nicht nur wir sind ja diejenigen, die das nebenberuflich machen, sondern
alle.
90% oder eigentlich alle Leute, die für uns irgendwie. Das machen selbst die Layouter, die beruflich Layout machen, machen sozusagen das auch noch zum großen Teil einfach aus Fankultur, weil das nicht das Gleiche ist, was sie machen, wenn sie irgendwie andere Layout-Arbeit machen.
Wenn die eine Werbung machen für irgendeine Band oder ein
Produkt
Shop oder so, dann ist es natürlich viel besser bezahlt als das, was Rollenspiel bringt. Also, aber gut, das ist eben...
Nein, ich finde, das muss man nur nochmal bewusst machen,
natürlich.
Dass alles, was hier im Prinzip passiert, in irgendeiner Form immer Feierabend auch passiert, sozusagen.
Natürlich.
Wird zwar bezahlt, aber es ist eben alles nebenberuflich. Wir haben noch so ein paar Dinge, die wir noch nicht machen, wo sich Leute fragen, ob wir sie machen wollen und was wir dazu denken.
Heikle Sache, weil ja, man kann eben auch wenig sagen. Es gibt immer so ein paar Sachen, wo ich sozusagen auch, die wir auch noch nicht angekündigt haben und sowas. Das gibt's immer, aber ja.
Wir
kannst ja mal die Liste durchgehen.
Ich gehe die Liste einfach mal durch. Das eine ist, findest du, glaube ich, eigentlich auch ziemlich cool. Unknown Armies. Gibt es
wahnsinnig tolles Spiel.
Ist es utopisch vorzustellen, das in Deutsch zu machen? Da gibt es jetzt wohl eine neue Version, wenn ich den
komme. Dritte, ja, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Also Unknown Armies gab es ja schon mal auf Deutsch und gibt es ja auch immer noch, glaube ich, die Edition, die da rausgekommen ist. Aus dem Vortex-Verlag war es damals. Tim Struck hat das, glaube ich, mitgemacht und Jasper Nikolaisen, glaube ich. Ja, das ist schon ein schönes Spiel, keine Frage. Ich habe das Neue ein bisschen gelesen, aber auch noch nicht viel. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist schwierig, kompliziert. Ich kann jetzt auch nicht sagen, hey, würde ich gerne machen. Und dann sagen alle, hey, guck mal hier, die machen das. Das stimmt ja dann einfach auch nicht.
Genau. Also, und vor allem, man muss ja sagen, momentan ist genug Arbeit sozusagen da, dass
das
immer so die Frage ist. Man hält natürlich immer die Augen offen, aber man kann jetzt auch nicht alles sozusagen ankündigen oder sagen, wir machen das und dann liegt es 3 Jahre blöd in der Ecke.
Ja,
und
da
findet der Lizenzgeber nicht wirklich cool.
Nee,
und
das
im Prinzip
niemand.
Auch nicht. Also,
das mag niemand. Aber ja, es ist in dem Bereich der modernen Spiele. Also Unknown Armies gehört wahrscheinlich mit zu den Spielen, wo ich auch immer wieder gerne drin rumlese, weil das so ungewöhnlich ist. Das ist ein sehr schönes Spiel. Das alte hat mir gefallen. Das neue ist aber auch doch ziemlich anders. Also das ist vom Konzept her ein bisschen anders.
Das nächste System habe ich auf der Liste Savage Worlds. Das sind so 2 Fragen, die da. Ja. Zum einen war die Frage, wie einsteigerfreundlich halten wir es? Und wie sehen wir es? Haben wir Interesse da an der. Das klingt so, hätten wir Interesse an der Lizenz, als wenn die Person das quasi entscheiden könnte. Aber vielleicht fangen wir mal mit dem einen an. Ich glaube, wir haben schon mal eine Folge auch zu Savage Worlds damals gemacht.
Wir haben mal Rippers gespielt. Ne? Also,
genau, wir haben eine ganze Weile Rippers gespielt, das stimmt.
Ja. Funktioniert, ne? Also es ist, funktioniert, keine Frage. Also das glaube ich nicht wahnsinnig
also
komplex. Gehört jetzt nicht zu den Systemen, die ich irgendwie ständig um mich herum haben müsste. Aber wir haben es eben gespielt, als es damals rauskam. Ne?
Also genau, ich habe es bei mir auch eine Weile lang gespielt. Ich weiß, dass bei mir in der Spielgruppe eine Spielerin es energisch gehasst hat, wegen den explodierenden Würfeln.
Ja, das ist aber...
Darum die Wahrscheinlichkeit quasi... Ne?
Der gute Mann, der das gemacht hat, der steht da ja drauf. Also es ist Deadlands, ne? Also ich bin ja auch riesen Deadlands-Fan.
Stimmt, haben wir das nicht also auch damit
das gespielt? Haben wir Deadlands Classic gespielt, ja.
Also, und einsteigerfreundlich... Also ich glaube, es gibt schlimmere Systeme, wenn es um Einsteigerfreundlichkeit geht. Es gibt aber, glaube ich, auch welche, die noch ein bisschen einfacher sind.
Einsteigerfreundlich.
Ja, genau. Weil
keine Frage.
Das ist schon noch so ein bisschen...
Aber es funktioniert ganz... Also ich denke, es funktioniert ganz gut. Ja, ja und ob wir das machen...
Also ich glaube, auch da zählt jetzt momentan, sind zu viele andere auch große Systeme, die wir jetzt haben. Also wir haben jetzt Sword and Wizardry haben wir noch nicht jetzt heute nicht nochmal gesprochen.
Ja.
Da gibt es eine Menge Material zu Dungeon Crawl Classics. Wenn wir Beyond the Wall und Dungeon World weiterentwickeln wollen, kleine Reihe. Also nur um das mal aufzuzählen, das sind alles jetzt... Da sind ja keine abgehakten Dinge für uns. Wir wollen ja nicht ein System rausbringen und dann sagen, das war's, das spielt damit und gut, sondern wir müssen es ja immer weiterentwickeln. Und ich weiß, für
Das ist allerdings Graben gefahren hier.
Ja. Für Savage Worlds gibt's einfach auch viel und da müsste man sich auch nochmal, müsste man ja auch Dinge neu gestalten. Von daher glaube ich, ist das momentan nicht sehr hoch sozusagen auf.
Zumal das auch, da hängt ja auch so wahnsinnig viel dran an Savage Worlds.
Ja.
Was gibt's denn noch?
Monster Hearts. Wann wir endlich bekannt geben, dass wir es machen? So war die Formulierung bei Twitter, weil es ja eh jeder weiß, dass wir es machen.
Ich war mir gar nicht bewusst, dass es jeder weiß, dass wir das machen. Da kann ich tatsächlich auch noch nichts zu sagen. Aber ja, wir sind natürlich im Gespräch mit AVL da.
Genau, ich meine, das hängt ja schon damit zusammen, dass wir die anderen...
Dass wir ein ruhiges Jahr gemacht haben.
Und auch das andere ist auch von ihr, Tiefenwald.
Ja, das ist eine Variante, ich glaube, von Matthias Truman.
Okay. Mit der Idee. Aber so den Kontakt haben wir da natürlich. Aber also ja. wir können noch nicht mal was bekannt geben, weil einfach noch nichts.
Wenn wir das machen und bekannt geben, dann werdet ihr das auf jeden Fall erfahren.
Genau. So, dann kommen wir weg von den Produkten und Ideen.
Okay.
Und noch zu einer generellen Frage, wo ich nicht weiß, ob wir sie beantworten können. Was denkt die Konkurrenz über uns und zittern die schon?
Also, ich habe nicht die geringste Ahnung.
Nee, man muss ja sagen, wir haben ja am Wochenende auch viel mit
der also Konkurrenz generell, gesprochen.
Ja, ich finde, ehrlich gesagt, nachdem wir so ein bisschen die letzten, man ist da eigentlich auch sogar relativ offen. Ne? Also viel, was in den letzten zwei Jahren irgendwie bei uns auch passiert ist, hängt auch damit zusammen, dass wir Tipps bekommen haben, Hinweise bekommen haben, dass man da auch sehr offen über bestimmte Dinge einfach gesprochen hat, wie Verlagswesen angehen.
Ja. Und man weiß ja auch, ganz ehrlich, man weiß ja auch gewisse Sachen einfach nicht. Ne? Also mit Auflagenhöhen, da tastet man sich ran. Da genau. muss man irgendwie überlegen, wie das geht. Wie funktioniert Vertrieb? Was bedeutet das, was in dem Vertrieb ist? Das weiß natürlich so theoretisch gesehen, weiß das aber, wie das praktisch funktioniert. Wirklich, also die Praxis dahinter,
ja,
dass der Vertrieb mehr Rabatt bekommt als der Handel oder so, alles klar, kein Problem.
Aber wie viel ist das? Genau.
Wie viel ist das und wann wird das bezahlt und wie viel wird abgenommen? Das sind alles so Detailfragen, ist also auch wahnsinnig viel, aber in denen man sich einarbeiten muss.
Aber auch Kontakte, die sich ergeben haben, was Produktion angeht. Und also da sind wir irgendwo auch dankbar, dass das auch so eine Gemeinschaft sozusagen unter den Verlegern ist, auch wenn man natürlich in gewisser Form immer mal wieder Konkurrent ist, wenn man hört, ach, der will das auch XY haben und
ja,
so.
Ja, das sind so aber, die Lizenzen, also es ja. gibt natürlich so ein paar Spiele, wo irgendwie jeder interessiert ist, also bei Blades in the Dark hat nicht nur wir Interesse.
Ne? Genau. Also. Und es gibt auch welche, wo wir Interesse hatten und es
haben genau,
nicht gekriegt
wo,
haben.
Genau, wo wir es
und
dann nicht
auch,
gekriegt haben.
Und es gibt auch Fälle, exakt. Wo wir wissen, dass wir beide Angebote gekriegt haben, über die wir herzlich gelacht haben.
Genau.
Also
das gibt's auch.
Das ist so, und von daher zittern, glaube ich. Ich glaube, da ist eigentlich auch noch genug Material irgendwie für da. Zumindest habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass die groß.
Glaube ich auch nicht. Außerdem, man muss ja auch sehen, es gibt ja, das ist ja alles irgendwie anders aufgestellt. Also wenn man jetzt guckt, dass Ulysses funktioniert anders als wir. Uhrwerk funktioniert auch nochmal anders und bei Truand funktioniert es auch nochmal anders. Das ist alles schon, ich glaube nicht, dass da groß, gibt es keine Zittern. Also wir zittern ja auch nicht.
Also dann hätten wir, glaube ich, hätte man auch nicht so unbefangen geplaudert, wie wir es in der Woche gemacht
haben. Das ist alles ganz, ganz locker eigentlich, ja.
Genau, kommen wir noch zu.
Ja, was gibt's noch?
Solo, wie wir Solo filmen. Wir haben ja beide nicht gesehen.
Nicht gesehen. Also, ich bin Star Wars müde. Yeah. Mir hat sich schon
aber fast erledigt. Aber 9 will er noch gucken.
9 gucke ich noch.
Ja, und also dann vielleicht 10, um zu gucken, ob es nochmal 9.
Das habe ich nicht gesagt.
Das haben wir einfach rein interpretiert.
Das stimmt. Nein, also 9 gucke ich noch an, um die Geschichte zu beenden. Aber dann, also ich bin erschöpft. Und Matthias ist erschöpft. Und der mochte sogar Rogue One.
Gut, aber ich schon nicht mochte. Da haben wir im Podcast, glaube ich, schon.
Ja, nächste Smalltalk müsste ja auch eigentlich mal wieder anstehen. Ne?
Dann wurde festgestellt, dass du eine neue Brille hast.
Das ist richtig, ja. Ich musste eine haben, meine Augen haben sich ein bisschen verschlechtert.
Dann war die Frage, wie du dich als Knopfbeauftragter gefühlt hast mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe, den Knopf beim Video ein- und ausschalten.
Das sind diese Dinge, mit denen mich Patrick dann immer ad hoc konfrontiert.
Ja, so technische Dinge auch noch.
Wo ich selbst natürlich wenig Erfahrung habe, wo ich auch keinen Leistungsnachweis besitze darüber, dass ich Knöpfe drücken kann. Aber tatsächlich war dann die eigentliche Tat nicht so komplex, wie ich dachte. Danke für diese sehr gute Nachfrage.
Ja, dann gab es die Verwunderung, dass deine Stimme noch zu gut klingt am Morgen.
Ich glaube, das hat sich mittlerweile geändert.
Ja, wobei noch.
Ja, ist nicht ganz so. Ja, ich frage mich, ob das daran lag, dass wir draußen standen.
Das kann
weil
sein, dass die Luft
netter ist.
Vielleicht müssen wir nochmal, genau, jetzt bauen wir mal einen Sprung zurück. Das war eigentlich, also so, wir hatten ja Befürchtung, irgendwie sind da in stickigen Zelten.
Oh ja, stimmt.
Irgendwie, als wir losgefahren, 28 Grad oder was, als wir losgefahren sind. Ich glaube, es ist auch ein bisschen kälter geworden, aber vor allem war es, wir hatten Zelt im Schatten und irgendwann kamen die Kollegen gegenüber vor einer Brettspielkiste, schöne Grüße in dem Zusammenhang, eben auf die Idee, wir machen auch einfach eine Seite vom Zelt auf. Das heißt, wir hatten hinter uns komplett die Zeltseite auf, hatten dann dazu unsere Roll-Apps aufgestellt.
Genau.
Es war schön windig teilweise, das heißt, es war angenehm warm, aber immer mit Frischluft sozusagen.
Ja.
Und was ich eben gehört habe, das kann ich jetzt gestern nicht sagen, aber du warst ja in Gängen unterwegs, so diese Dinge im Schulgebäude selber sollen deutlich unangenehmer
gewesen. Es war viel wärmer innen. Ja, als wir den Workshop gemacht haben, war auch ziemlich warm.
Ja, jetzt fangen wir fast auf mit, indem wir uns wieder reden.
Ja,
aber wir haben nochmal Podcast, weil wir gerade
Podcast waren. Ja.
Zum einen fragt Ralf, wann denn die Aufnahme für den Science-Fiction-Film.
Das stimmt, ja.
Und passt vielleicht generell zu der Frage, wir sind ja ziemlich gut eingespannt, wie denn die Chance auf Nicht-Smalltalk-Folgen aussieht. Also ob es da noch
Plan die OSR-Reihe oder sowas oder
genau, OSR-Film.
So. Ja, gerne. Andreas ist leider auch ein bisschen eingespannt, weil der hat ja sein Buch geschrieben, hat er fertig geschrieben, zum Thema Abenteuer gestalten, was jetzt auch auf meinem Schreibtisch liegt. Und da wären wir dann auch bald wieder mit beschäftigt. Und wir haben auch schon demnächst wieder eine Terminabsprache für den nächsten Abenteuer-Erforschen-Podcast. Aber das ist immer das große Problem. Wenn du mehr als zwei Leute koordinieren willst, und dann kann ich auch Ralf dazu holen, sozusagen jetzt gedanklich. Sobald du mehr als zwei Leute koordinieren willst, dann wird es kompliziert mit der Terminsprache, Absprache. Zumal, wenn der eine Podcaster dann auch noch gerade kein Internet hat oder der andere im Urlaub ist oder sowas. Und dann wird es schwierig, ja.
Genau, aber damit sind wir hiermit eigentlich durch.
Ja,
ich sehe nichts mehr auf meinem Zettel. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen.
Spitze. Hast du noch eine Abschlussfrage?
Wir haben ja schon sehr viel gesprochen an diesem Wochenende.
Alles klar.
Und 20 Minuten Fahrt haben wir noch vor uns, haben wir doch eigentlich ganz gut gefüllt.
Ist ganz gut eigentlich, aber wir haben natürlich vorher noch ein bisschen was aufgezeichnet. Aber die Frage, ob das jemals das Licht der Welt erblickt, wissen wir nicht.
Ja, das ist eine spezial gelagerte Sonderfrage, ob das die Öffentlichkeit
erreicht. Hervorragend, ausgezeichnet. Und in dem Zusammenhang kann ich dir jetzt kurz mal eine Frage stellen.
Wir haben nämlich
einen Drei-Fragezeichen-Quiz gespielt von Rocky Beach.
Stellt er mir eine Frage.
Ja. Und ich denke mir jetzt mal kurz eine Frage aus dem Thema Drei-Fragezeichen. In einer meiner absoluten Lieblingsfolgen ist der seltsame Wecker ein wichtiges Bestandteil und so heißt auch die Folge. Wie heißt der Mann, der diesen Wecker in Auftrag gegeben hat bei dem Uhrmacher?
Keine Ahnung. Ich weiß, dass er so komisch...
Der schreit, der Wecker.
Ja, das ist alles, was ich wissen muss. Den kann man durchaus kaufen, das ist witzig.
Ja, das gut. Stimmt.
Wie heißt er?
Bernd Klock.
Wie Klock, wie Uhr?
Ja, und dann gibt es einen kurzen Einschub von Alfred Hitchcock, gesprochen von Peter Passetti. Eine kleine Anmerkung für alle, die nicht Englisch können. Clock ist das englische Wort für Uhr.
Das war ja kreativ.
Ja.
Aber es ist eben ein Clockmacher.
Ja, sehr gut.
Vielleicht ist die Uhr ja auch nach ihm benannt.
Nein.
Also, na gut.
Ich sehe schon, du hast diese Folge schon lange nicht mehr gehört.
Nein, ich habe viele Folgen schon lange nicht mehr gehört. Aber ich war sehr überrascht, wie gut du selbst Hausnummern dir gemerkt hast. Oder zumindest so tun konntest, als ob um gut geraten hat.
Nein, die Hausnummer ging. Die Krankenzimmernummer war hart.
Ja, die war auch falsch.
Die war auch falsch.
Oh nein, jetzt haben wir gespoilert.
Ah, okay, stimmt.
Ja.
Naja, egal, ob das jemals erscheint, wissen wir nicht. Aber ja, damit haben wir uns die Zeit hier vertrieben noch ein bisschen.
Genau, vielleicht machen wir noch eine. Passt jetzt genau
dazwischen. Vielleicht kriegen wir noch eine hin. Gucken wir mal.
Alles klar.
Das war's dann aber auch. Und
es dauert jetzt ein bisschen länger bis zum nächsten Verlagstalk.
Jo, das stimmt. Das dauert
jetzt erstmal. Weil wir jetzt erstmal eine Weile lang nicht mit dem Auto unterwegs sind. Selbst bei der Spielemesse sitzen wir nicht unbedingt.
Ja, ganz kurz vielleicht mal.
Ja, aber das ist echt, das lohnt sich ja kaum.
Aber vielleicht hole ich mal Stefan dazu, der ja ebenfalls genauso wichtig ist. Und dann können wir einfach mal ein bisschen uns über die Zukunft von Dungeon World, Apocalypse World und Blades in the Dark zum Beispiel unterhalten.
Vielleicht machen wir auch zwischendurch einfach nochmal eine Folge.
Können wir auch machen, ja.
Gut, dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und
bis zum nächsten Mal. Ne?
Genau, macht's gut.